Durch die regelmäßigen Kontakte von meiner Frau Ina und mir zur ökumenischen Gemeinschaft des Runden Tisches kommen wir auch mit katholischen Einrichtungen in Verbindung. Diese Treffen mit den Geschwistern von der katholischen Erneuerungsbewegung, den evangelischen Kirchen und den verschiedenen Freikirchen in Österreich schätzen wir sehr. Dabei sind wir in einem Kloster aufmerksam geworden auf das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, das Papst Franziskus am Anfang dieses Jahres 2016 für die weltweite katholische Kirche ausgerufen hatte. So wurde ich angeregt, mich mit dem Thema Barmherzigkeit und Erbarmen zu befassen. Verschiedene Gedankenanstöße aus unterschiedlichen Kirchen, evangelisch, auch katholische Zeitschriften und auch das GBS-Heft, das vor Jahrzehnten auch Barmherzigkeit behandelt hat mit der Geschichte des Jona. Und so manche Gedankensplitter werde ich jetzt mit euch teilen und euch mit hineinnehmen in dieses Thema. Gott ist barmherzig. Kennt ihr den sogenannten Nineveh-Komplex des Jona? Die Geschichte vom Propheten Jona, der von Gott beauftragt wurde, der großen antiken Stadt Nineveh im Zweistromland am Ufer des Flusses Tigris gelegen, das Strafgericht Gottes anzukündigen? Geh nach Nineveh, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind, sagt Gott zu Jona. Und Jona macht sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. Eine bewegte Geschichte. Er kam an einen Hafen, zahlte sein Fahrgeld und stieg ein in ein Schiff. Er wollte fortsegeln. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung ins Meer. Jona war nach unten gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte: Wie kannst du schlafen? Steh auf, rufe zu deinem Gott, vielleicht hilft er uns und wir müssen nicht untergehen. Und die Seeleute wollten durch das Los herausfinden, wer an ihrem Unglück schuld sei. Da fiel das Los auf Jona. Sie bestürmten ihn mit Fragen: Sag uns, warum sind wir in diese Gefahr geraten? Wer bist du eigentlich? Was für Geschäfte treibst du? Zu welchem Volk gehörst du? Wo ist deine Heimat? Und Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Er sagte ihnen auch, dass er auf der Flucht vor dem Herrn war. Da bekamen die Männer noch mehr Angst und sie fragten ihn: Wie konntest du das tun? Was wollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn es war inzwischen noch stürmischer geworden. Jona sagt: Werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Und die Seeleute machten einen letzten Versuch, durch Rudern das Land zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn der Sturm tobte immer heftiger. Da beteten sie zum Herrn: Herr, strafe uns nicht, wenn wir diesen Mann jetzt opfern müssen. Rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Es war dein Wille und alles, was du willst, geschieht. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Da packte sie eine große Furcht vor dem Herrn. Sie schlachteten Opfertiere und machten ihm Versprechen für den Fall ihrer Errettung. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. Und 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Es war ein sehr inbrünstiges Gebet, ein Bitten um Vergebung und Verständnis und Erbarmen. Und nach diesem Gebet, ihr könnt es gerne nachlesen daheim, da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Zum 2. Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Und so war es dann auch. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen. Und er lässt uns am Leben. Und Gott sah, dass sie sich vom bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten. Und er führte seine Drohung nicht aus. Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Und er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Aber der Herr fragte ihn, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Und wir kennen die Geschichte. Er geht dann aus der Stadt hinaus. Es wird unerträglich heiß, so wie es auch in diesen Ländern heiß werden kann. Im Sommer 50 Grad, in der Wüste noch mehr. Und er baute sich eine Laubhütte. Und dann wuchs ein Rizinusstrauch. Und das hat dem Jonas sehr gut getan. Das hat ihm auch gefallen. Schatten. Endlich etwas angenehmer. Wohltuend, erträglich. Und in der Nacht ließ Gott einen Wurm kommen und der Rizinusstrauß verdorrte. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Nachdem dann dieser Rizinusstrauch verdorrt war und die Hitze immer größer wurde, die Sonne brannte Jona auf den Kopf und er wurde immer elender. Aber Gott fragte ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagte Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Und trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh? Und wenn wir uns das jetzt noch einmal vorstellen. Da kommt zum ersten Mal ein Prediger in diese große Stadt und verkündigt Gottes Wort. Und die ganze Stadt wird von einer Bußbewegung erfasst. Vom König bis zum Sandler. Sie hüllten sich in Bußgewänder, riefen zu Gott und ließen ab vom Unrecht, das an ihren Händen klebte. Sogar die Rinder und Schafe wurden mit einbezogen. Auch die Tiere hatten Bußkleider an, so wird uns berichtet. Eine Frage an dich, eine Frage an mich. Wenn wir diese Jona-Geschichte hören, was fällt uns dazu zuallererst ein? Denken wir zuerst an die Erweckung oder vielleicht doch eher an den ungehorsamen Jona und den großen Fisch, der Jona verschluckt hat? Was erzählen wir unseren Kindern im Kindergottesdienst? Ich kenne es noch aus meinen Kindergottesdienstzeiten und auch als ich Mitarbeiter war. Schwerpunktmäßig war es immer dann die Geschichte Jona im Fischbauch und wie er dann errettet wurde, ausgespuckt wurde. Es ist doch eigenartig. Das Buch Jona hat 4 Kapitel und nur eines, das sind 25%, spricht von der wunderbaren Erweckung. Und die anderen 75%, sie berichten von einem durcheinandergebrachten und rebellischen Diener Gottes, dem Propheten Jona. Könnte es heute auch so sein, dass die Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes das größte Problem sind? Auch für unser Leben ist entscheidend, dass wir vor Gott stehen und beten, Herr, zeige mir, wie du mich siehst. Erforsche mein Herz, zeige mir mein Versagen, zeige mir, wo ich ein Hindernis bin. Ja, Jona wirft Gott seine Eigenschaft der Barmherzigkeit vor. Dabei sollte Jona doch wissen, als Gott seinem Volk Israel am Sinai sich vorgestellt hatte, er kannte ja die Schriften. Ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein barmherziger Gott, langmütig und voller Huld. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über tausende von Generationen hin. Ich vergebe Schuld, Verfehlung und Auflehnung. Wir können in 2. Mose Kapitel 34 lesen. Gott will für sein Volk ein Barmherziger sein. Kurz zu den Worten Barmherzigkeit. Ich habe nachgelesen, Barmherzigkeit und Erbarmen, das ursprünglich den Unterleib, die Innereien bezeichnet, als Sitz des Mitgefühls. Im Hebräischen klingt bei Erbarmen das Wort Mutterschoß mit, weshalb man von Bauchgefühl Gottes gesprochen hat. Ich habe auch nachgelesen, Barmherzigkeit ist eine Übersetzung des lateinischen Wortes Misericordia. In beiden Sprachen ergänzen sich Worte mit Herz und meint, ein liebevolles und einfühlsames Herz zu haben. Im Hebräischen bezeichnet der entsprechende Begriff wörtlich die Mutterschoßlichkeit Gottes. Ein starkes Bild. Denn so sicher und liebevoll, wie ein Embryo im Mutterschoß geborgen ist, so sicher ist der Mensch in Gott geboren. Und an seiner mütterlichen, mitfühlenden Bindung ändert der unendliche Abstand nichts, der Gott und Menschen trennt. Gottes Wohlwollen ist so groß, dass er langmütig auf das Unrecht reagiert, also sein strafendes Eingreifen aufschiebt und geduldig auf Änderung wartet. Ja, mehr noch, dass er die schuldige Tat und alles, was sie auslöst, voll Huld hinwegnimmt. Jona weiß es. So hat sich Gott seinem Volk Israel gezeigt und versprochen. Aber gilt das auch für die assyrische Stadt Ninive, dieses Weltzentrum der damaligen Zeit, der Menschenquälerei und Völkervernichtung? Wir können es in der Bibel nachlesen, was von dort alles ausgegangen ist. Und das Jona-Büchlein mit 4 Kapiteln sagt, ja, gerade weil Gottes Liebe so groß ist, um Ninive einfach kaputt gehen zu lassen, hatte er Jona zur Warnung geschickt. Trotz des Widerstandes des Propheten war Gottes ernsthaftes Ringen um Rettung dieser Stadt sehr ernst und ein großes Anliegen gewesen. Quer durch die Bibel können wir verschiedene Aussagen von der Barmherzigkeit Gottes lesen. Wir haben es vorhin gehört in Jesaja, in Jeremia. Ich habe nachgelesen in Hesekiel 18 und 33. Meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss, sagt der Herr? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Wie beurteilen wir das Verhalten des Jona? Ich dachte, das ist doch ein freches Verhalten. Macht diesem liebevollen, großen Gott Vorwürfe. Am liebsten möchte ich sterben. Geht in die eine Richtung, haut ab. Dann jammert er über den Rizinusstrauch, der dann vergeht, mit dem er überhaupt nichts zu tun hatte, er auch nichts dazu beigetragen hat. Gott sagt, und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Die Geschichte Jona wird auch im Neuen Testament aufgegriffen. Mit viel Liebe und Barmherzigkeit und Erbarmen redet Gott mit seinem Propheten Jona und das widerspiegelt auch manche Aussagen im Neuen Testament. Jona ist auf Gottes Erbarmen angewiesen. Und er wird auch genannt. Denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt und hier ist einer, der mehr ist als Jona, schreibt Matthäus in seinem Evangelium. Und ein Hinweis auf Jesus, den Erretter. Und im Lukas 1 habe ich nachgelesen, Zacharias greift das auf, erfüllt vom Heiligen Geist und sagt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, durch die herzliche Barmherzigkeit, so sagt Luther, durch die herzliche Barmherzigkeit wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Diese herzliche Barmherzigkeit Gottes ist in Jesus Christus zu uns in diese Welt gekommen und hat uns gezeigt, wie der Vater im Himmel ist. Jesus Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Das Geheimnis des christlichen Glaubens scheint in diesem Satz auf den Punkt gebracht worden zu sein. In Jesus von Nazareth ist die Barmherzigkeit des Vaters lebendig und sichtbar geworden und hat seinen Höhepunkt gefunden. Der Vater, der voll des Erbarmens ist, schreibt Paulus im Epheserbrief, der sich Mose als barmherziger und gnädiger Gott langmütig reich an Huld und Treue gezeigt hatte, hat nie aufgehört, auf verschiedene Weise und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte seine göttliche Natur mitzuteilen. Und im Galaterbrief lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte er seinem Heilsplan entsprechend seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, Maria, um uns auf endgültige Weise seine Liebe zu offenbaren. Und wer ihn sieht, sagt Johannes, sieht den Vater. Jesus von Nazareth ist es, der durch seine Worte und Werke und durch sein ganzes Dasein die Barmherzigkeit Gottes in diese Welt gebracht hat. Jesus veranschaulicht Gottes Barmherzigkeit mit dem bekannten Gleichnis vom barmherzigen Vater in Lukas 15. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebt. Die Liebe des Vaters in dieser Geschichte gibt dem heimkehrenden Sohn die Würde zurück und zeigt uns, wie viel wert wir alle in seinen Augen sind. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Im Gleichnis werden beide Söhne schuldig. Der Jüngere, weil er sich sein Erbteil auszahlen ließ und alles verprasste. Der Ältere wird schuldig, weil er sein Bravsein für sein persönliches Verdienst hält und dem Jüngeren gegenüber missgünstig ist. Der Vater übt keinen Zwang aus, ist aber beiden Söhnen gegenüber barmherzig. Dem Jüngeren eilt er entgegen, macht ihm keine Vorwürfe, sondern umarmt ihn, schenkt Gewand, Schuhe, Ring und setzt ihn wieder in seine Sohnesrechte ein. Und er veranstaltet ein Festmahl. Zum Älteren geht er hinaus und redet ihm gut zu. Wir erfahren es nicht, ob der ältere Sohn die Freude des Vaters geteilt hat. Mir ist dazu ein altes Kirchenlied eingefallen. Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Viele Beispiele hat uns Jesus gegeben. In der Bergpredigt macht uns Jesus aufmerksam, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Lukas gilt auch als Evangelist der Barmherzigkeit. An vielen Stellen macht er uns deutlich, was Barmherzigkeit bedeutet. Die Heilung eines Gelähmten, der durch das Dach auf einer Tragbare von vier Freunden durchgereicht wird. Die Berufung des Levi, den Zolleinnehmer. Jesus sagt, folge mir nach. die verschiedenen Heilungen an einem Sabbat, obwohl ihm die Pharisäer immer wieder Vorwürfe gemacht hatten. Und die Geschichte des reichen Zolleinnehmers Zachäus, den Jesus von einem Maulbeerbaum herabgebeten hatte, um bei ihm in seinem Hause einzukehren. Wir haben auf unserem Gottesdienstblatt vorne einen Vers stehen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Lesen wir in Lukas 6. So seid auch ihr barmherzig. Wir haben es gehört vom Samariter, der nicht an den unter die Räuber gefallenen vorbeigegangen ist. Wie kann euer Meister nur zusammen essen mit den Zolleinnehmern und Sündern? Als Jesus diese Vorwürfe hörte, sagte er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was dieses Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht euer Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern die Sünder. So schreibt Matthäus im Kapitel 9. Ich möchte nun diese verschiedenen Gedanken über Gottes Barmherzigkeit und Erbarmen abschließen mit einem Vers aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 9. Seine Leser waren wahrscheinlich schon sehr ungeduldig. Sie wurden verfolgt und bedrängt im damaligen Kleinasien und haben danach gefragt, wann wird denn endlich die Zusage erfüllt? Wann wird es endlich soweit sein, dass unser Herr Jesus wiederkommt, wie er es doch angekündigt hatte? Und Petrus schreibt in seinem Brief an diese Menschen, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige von euch denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Jesus Christus hat uns dem barmherzigen Gott und Vater anschaulich und liebevoll vor Augen gemalt. Das Kreuz Christi ist der höchste Beweis für die Barmherzigkeit und Liebe Gottes zu uns. Und in dem, was ich so in den letzten Monaten gelesen habe, an verschiedenen Schriften und Artikeln, auch über das Jahr der Barmherzigkeit, habe ich auch ein Gebet von Papst Franziskus gefunden, das er zu einem gewissen Anlass auch gesprochen hatte. Und in Anlehnung an dieses Gebet greife ich ein paar Gedanken auf und nehme es jetzt auch als Gebet für uns. Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein, wie der himmlische Vater. Du hast uns auch gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. Zeige uns bitte dein Angesicht und wir werden Heil finden. Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes. Dein liebender Blick erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon, das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen. Dein liebender Blick ließ Petrus nach seinem Verrat weinen und Jesus sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu. Du, Herr Jesus, bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem in der Vergebung und der Barmherzigkeit zeigt. Erfülle uns bitte mit deinem Heiligen Geist und schenke uns deine spürbare Nähe damit wir mit neuer Begeisterung den Armen die frohe Botschaft bringen, den Gefangenen und den Unterdrückten die Freiheit verkündigen und dass den Blinden die Augen für dich geöffnet werden. So bitten wir dich, Herr Jesus, hilf uns bitte, Barmherzigkeit zu üben, bis du wiederkommst. Amen.